Je weiter du rausschaust, umso tiefer blickst du in die Vergangenheit. Bis hin, Stichwort Kobe-Satellit zum Beispiel, bis an den Anfang der Zeit. Das heißt, du schaust mit speziellen Orten von zum Beispiel Infrarotteleskopen an die Zeitpunkte zurück, wo die ersten Strukturen im Kosmos entstanden sind.
Live Radio Lift Off. Der Weltraum-Podcast mit Österreichs bekanntestem Astrophysiker Gernot Grömer.
3, 2, 1, Aufnahme läuft.
Und läuft.
So, heute wagen wir einmal einen sehr, 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 sehr weiten Blick hinaus in die Weiten des Weltraums.
Hallo, in Gernot. Die tiefsten Tiefen. Hallo. Hallo, Philipp.
Hallo, hallo. Wir reden heute ganz gleich gespoilert und schnell vorweg. Teleskope im Weltraum.
Genau. Und warum die so cool sind, dass man sich es leisten sollte, noch mehr raufzuschicken.
So, was ich weiß, und es ist für heute wirklich wenig, ich weiß, ja, mit einem Teleskop kann man irgendwie Dinge sehen, die man mit freiem Auge nicht sieht. Genau. Und ich weiß, es gibt so Teile natürlich auch auf der Erde. Mhm. Was weiß ich noch? Ich habe einmal gehört, es gibt das Hubble-Teleskop. Mhm. Das habe ich gehört. Und es gibt, wie heißt das?
Das James Webb. Webb-Teleskop, genau.
Mhm. Und ich weiß, im Film Contact mit der Jodie Foster geht es
ja,
irgendwo
BLB,
in irgendein
genau.
Teleskop, das irgendwo hängt in irgendeinem Regenwald oder ich weiß es nicht.
Arecibo, ja genau. Das gibt es leider nicht mehr, das haben sie gesprengt, fahren sie alle. Ja, genau. Aber war cool, war cooles Gerät.
Das hat es wirklich gegeben,
das
aber mal,
wirklich,
oder?
Genau, wie jeder treue James Bond-Kinofilmgeher weiß, da hat es da, ich weiß, bei GoldenEye oder sowas, oder das ist komplett so, bei dem James Bond-Film hat es dort eine ganz wichtige Rolle gespielt, das Arecibo-Radioteleskop.
Okay. Genau. Das hat schon cool ausgeschaut. Aber jetzt bin ich fast schon durch mit dem, was ich über Teleskope weiß. Aber du hast mir auch gesagt, es ist ein spannendes Thema, über das man absolut mal reden könnte.
Genau.
Wo fangen wir denn an? Fangen wir vielleicht bei uns auf der Erde an oder so.
Genau.
Oder? Auch bei uns auf der Erde gibt es Teleskope und vielleicht, was genau sehe ich mit denen und wie viel haben wir da oder so? Machen wir mal so das kleine Einmaleins der Teleskope für Anfänger wie mich.
Und das ist, glaube ich, ein spannender Startpunkt, weil da können wir jeden abholen, der sich überlegt, soll ich meiner Nichte zu Weihnachten ein Hofer-Teleskop kaufen?
Ja. Okay.
Also grundsätzlich, es gibt ja Teleskop von klein bis groß. Gell? Wir machen hier keine Werbehinweise, was man kaufen soll. Da gibt es dann einschlägige Websites dafür auch. Aber grundsätzlich gibt es hier im Kleinen einen Spruch, der im ganz, ganz Großen exakt gleich zutreffend ist, nämlich jedes Teleskop hat seinen Himmel. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Feldstecher habe, mit dem ich sonst auf die Pirsch gehe oder beim Nachbarfenster reinschaue, da kann ich auch schon astronomische Sachen schauen, die ich mit freiem Auge nicht sehen kann. Zum Beispiel Sternhaufen oder zum Beispiel Details vom Mond. Ja. Wenn ich dann so in diese Supermarkt-Teleskop-Klasse gehe, wo ich dann, oh mein Gott, das tut mir richtig weh, da durchzuschauen, wo man dann schon eine chromatische Aberration, das ist diese Farbmuster am Rand von Linsen kennt, wo ich schon mal Augenkrebs kriege fast. Das sind so diese 50 Euro, 70 Euro Teleskope halt. Auch das hat seine Berechtigung. Ja, da kann man zum Beispiel schon die Phasen der Venus sehen. Da kann man zum Beispiel auch mit ein bisschen Glück im Gurs-Teleskop, da hat es ja mit so 100, 200 Euro Klasse oder sowas, auch zum Beispiel Saturn-Ringe sehen halt. Und wenn man dann Leute hat, die das Teleskop durchschauen, gibt es dann meistens zwei Reaktionsmuster. Entweder man sagt, aber online schaut's besser aus, ja. Und dann hat jeder so irgendein spektakuläres James-Webb-Teleskop-Bild im Hintergrund, was halt nicht mit einem 200-Euro-Teleskop war, sondern mit einem mehrere Dutzend Milliarden-Teleskop, ja.
Und mehrere Dutzend Milliarden.
Ja, bei den ganzen großen sind wir schon da. Genau, in der ganzen Rennen, genau. Also, das kriegt man nicht nur beim Supermarkt, ne? Und dann gibt's die andere Gruppe von Zuschauern, die sagen, ganz egal, wie schlimm, schlecht, verschwommen und unscharf das Bild ist, die sagen, weil das ist echt. So wie es ich jetzt sehe, ist es wirklich. Ja? Mhm. Wobei ganz streng genommen, dass er auch nicht stimmt, wenn ich mit dem Teleskop weit in die Distanzen rausschaue, schaue ich ja auch in die Vergangenheit zurück. Sprich, wenn ihr auf den Orionnebel schaut, das kann man auch im Winter schön mit einem kleinen Teleskop schon machen und die ersten Strukturen ahnen kann, dann ist das Licht, was ich von dort empfange, ca. 5000 Jahre alt, weil der Orionnebel ca. 5000 Lichtjahre von entfernt ist. Sprich, ich sehe den Orionnebel so, wie er gewesen ist, wie bei uns die ersten großen Pyramiden von Gizeh gebaut worden sind.
Mhm.
Also mit ein bisschen Augenzwinkern kann man sagen, ja, ist eh so, super.
Jetzt habe ich da eine super spannende Frage oder die dümmste Frage aller Zeiten. Ich weiß es noch nicht. Mhm. So, ich stehe hier ohne Teleskop, schauen wir die Sterne an. Mhm. Ich weiß, ich sehe ja nur das Licht von diesen Sternen. Mhm. Die kann es vielleicht schon gar nicht mehr geben, weil das Licht braucht auch seine Zeit, bis es bei mir in meinem Auge ist. Und das ist alt. Je weiter weg, desto älter. Jetzt schaue ich mit einem Teleskop ja aber noch viel weiter in die Ferne, fange ich das Licht dann quasi schon von einem weiter entlegenen Punkt auf. Ist es dadurch weniger alt, weil ich es ja von einer größeren Distanz weg auffange?
Also grundsätzlich, je weiter du rausschaust, umso tiefer blickst du in die Vergangenheit. Bis hin, Stichwort COBE-Satellit zum Beispiel, bis an den Anfang der Zeit. Das heißt, du schaust mit speziellen Arten von zum Beispiel Infrarotteleskopen an die Zeitpunkte zurück, wo die ersten Strukturen im Kosmos entstanden sind. Zum Beispiel das Hintergrundrauschen des Urknalls kann man mit Radioteleskopen auffangen. Ja? Fun Fact: Wenn du an alten analogen Fernseher raust, ja, diese alten Röhrentrümmer, ja, kennst du vielleicht noch von früher oder von den Großeltern halt, da gibt's, wenn du einen Sender verstört hast, immer den Krieg der weißen und der schwarzen Ameisen, sprich das Punkte-Rauschen da.
Ja.
Okay? 20% von dem Signal ist das Restglühen des Urknalls.
Wirklich?
Du siehst den Urknall im Fernsehrauschen drinnen.
Ja? Nein.
Auf 2,7 Kelvin Emissionsfrequenz, ja.
Eieiei.
Das heißt, wir können mit speziellen Teleskopen weit hinausschauen halt. Ne? Das heißt, die Frage ist, was macht ein Teleskop so gut, dass es so weit rausschauen kann? Ne? Und da gibt es verschiedene Parameter. Ja? Und in dem Fall muss man sagen, Größe ist wichtig. Ja? Nämlich, da gibt es ein paar wenige Parameter. Und der wichtigste wahrscheinlich ist, wie groß ist der Spiegel? Wie breit ist das Teleskop? Ja? Weil, wenn ich jetzt im optischen Bereich bleibe, dass wir mit Menschenauge sehen können, unsere Pupille, ja, hat einen Durchmesser von circa ein paar wenig Millimeter, so 3-4 Millimeter, wenn es hell ist, und wenn es dunkel ist, so knapp 10 Millimeter oder sowas, wenn du mit Atropin reintropfen tust. Ne? Das ist übrigens, die Pupille ist damit das am meisten expansionsfähigste Organ des menschlichen Körpers, im Gegensatz zu anderen Glaubenssätzen. Ne? Also Pupille ist das expansionsfähigste. So, jetzt hast du aber nicht.
Okay, jetzt.
Das heißt, sorry, Klassiker jetzt. Erst,
ja, okay.
Kann sich verfünffachen, genau. Und das heißt, du hast eine Lichtsammelfläche von einem Querschnitt von circa, sagen wir großzügig, einen Zentimeter. Jetzt ist aber so, wenn du den Durchmesser verdoppeln tust, wie es Schule weißt, Oberfläche, also Kreisdurchmesser und Kreisfläche, da geht es mit dem Quadrat des Radius. Das heißt, wenn ich verdoppeln nur den Durchmesser, vervierfache ich die Fläche vom Kreis. Sprich, ich habe die vierfache Lichtmenge. Und jetzt tue ich es nicht 1 Zentimeter machen oder 15 Meter, sondern 10 Zentimeter. Ja, now we are talking. Jetzt sieht man schon die ersten coolen Sachen. Ja? Und dann darf man es raufblasen auf, sagen wir, 10 Meter Durchmesser. Das heißt, du hast eine milliardenfache höhere Fläche und deswegen auch kannst du schwächere Dinge sehen. Und das ist der Knackpunkt. Ja?
Okay. Und das bleibt hängen, je größer, desto besser.
Je größer, desto besser, ganz genau. Und das Zweite aus der Zukunft, wir schauen dann nicht mehr seit langem nicht mehr mit dem Auge durch ein Teleskop, sondern mit CCD-Kameras, sprich mit die teure Version von dem, was am Handy drauf hast. Ja? Und da ist so, unser menschliches Auge hat eine Belichtungszeit von knapp 1/10 Sekunde. Okay.
Ja.
Das heißt, ein Bild, was schneller flickern tut, das 10 Mal pro Sekunde sich ändern, kann schon sein, dass ein bisschen Stottern merken tut. Das merkt man, wenn die Framerate bei Videos schwach wird und weniger wird, ja, dass das Bild zum Stottern anfängt. Also gute Augen können bis zu ca. 25 Frames pro Sekunde noch wahrnehmen. So,
den Teleskop. Moment mal, wenn es schneller wird, fängt Stottern an. Wenn schneller wird,
wenn die Frequenz niedriger wird, sprich, so, wenn er im Sekundentakt das Bild ändert, dann stottert es. Ja?
Ja.
Aber alles, was über 25 Frames pro Sekunde ist, wird als ziemlich kontinuierlich wahrgenommen.
Okay? Genau, ja.
Okay, also ja. Unser Fernseher läuft in Regeln mit Wilma, die 25 FPS haben. So, jetzt hast du ein Teleskop, wo sagst, so, ihr schaltet die Kamera ein und belichtet einmal 10 Stunden drauf. Ja? Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Ja? Also ein Vielfaches der Menge an Licht natürlich. Jetzt tue ich Bilder kombinieren, ich tue jede Nacht 10 Stunden beobachten. ja, dasselbe Objekt und du eine Belichtung machen mit 100 Stunden Belichtungszeit und einen mehrmetrigen Durchmesser vom Teleskopspiegel. Jetzt sehen wir Sachen, die sonst keiner gesehen hat. Ja? Jetzt wird es spannend. Das heißt, ich brauche einen großen Spiegel, da kommen Sachen dazu, wie Brennweite und viele andere Sachen dazu, irgendwelche Oberflächenvergütungen, das ist dann, da gibt es viel besseren Wissens dann. Und was für Geräte dahinter hängen habe natürlich. Und ob ich weiß, wie ich die gut nutzen kann, das ist mir dann die geheime Soße dann, dass man nicht nur einen großen, fetten Spiegel hat, sondern auch weiß, wie ich damit umgehen tue. Ja, ganz eine wichtige Sache. Dann kann man das Letzte rausholen. Ja. Also auch in der Datenerfassung und Datenverarbeitung nach, da sind noch viele Geheimnisse zu entlocken halt. So. Und das heißt, ich baue das möglichst größte Teleskop auf der Erde, ja, und schaue damit den tiefsten, geheimnisvollsten Ecken des Kosmos. Es gibt aber eine Sache, wo wir die Rechnung ohne Wirt gemacht haben, nämlich die Atmosphäre dazwischen. Weil wenn es wolkig ist, sehe ich nichts. Wenn es recht nebelig ist, sehe ich auch nichts und habe Angst, dass sogar kleine Tröpfchen von Wasser auf den Spiegel kondensieren. Böse. Ja, da mache ich gar nicht die Kuppel auf. Ja. Es gibt ein grundsätzliches Problem, dass unsere Atmosphäre immer zum Beispiel ein bisschen feucht ist. Das heißt, Infrarotlicht kommt nur sehr schlecht nach unten an. Und das heißt, je nachdem, was für eine Wellenlänge ich schaue, ob im Ultravioletten, im Röntgen, im Gamma-Bereich, im Infraroten, im Mikrometerbereich, was auch immer halt. Zufälligerweise ist das sichtbare Fenster, also die Wellenlänge, wo ich mit Menschenauge was gut sehen kann, relativ durchlässig. Deswegen können optische Teleskope viel sehen. Nur wenn ich am Boden hier in Innsbruck ein Teleskop am Boden hinstelle und ein bisschen auf feuchter Luft versuche, Infrarotastronomie zu betreiben, dann verliere ich wahrscheinlich da werde ich exkommuniziert von den Astronomen. Ja? Weil es ein Blödsinn ist, weil die viele Feuchtigkeit in der Luft verschluckt man das Infrarotlicht. Und auch andere Wellenlängen.
Das wäre wie die Windschutzscheibe beim Auto. Wenn es stark regnet, sehe ich, ich habe keine Scheibenwischer. Mein Teleskop auf der Erde ist die Windschutzscheibe bei Regen ohne Scheibenwischer. Und deshalb gehe ich über die Atmosphäre drüber. Habt das alles nicht mehr und habe freie Sicht wie am sonnigen Tag ohne Windschutzscheibe, da muss ich den ja nicht einmal mehr putzen, sondern habe freie Sicht.
Da reicht es für manche Wellenlänge sogar aus, einfach auf einen Berg aufgehe. Wenn ich ein paar Kilometer weniger Luftschicht zwischen mir und den Sternen habe, hilft das auch schon in manchen Wellenbereichen. Aber in gewisse, und die sind genau die, was uns am meisten interessieren in der Astronomie, ist die Atmosphäre mit verschränkten Armen vor uns stehen und sagt, nicht. Also muss ich oberhalb der Atmosphäre beachten. Und jetzt haben wir dann angekommen.
Wollte ich gerade sagen, deshalb gibt es auch die Teleskope im Weltraum.
Genau. Also die Teleskope im Weltraum haben nicht jetzt die viel größeren Auflösungen, also die Fähigkeit, kleine Details zu sehen. Ja? Weil ein Hubble-Weltraumteleskop mit einem 2,4 Meter Spiegel ist so ein schmalbrüstiges Mittelklasse-Teleskop für terrestrische Standards. Ja? Es gibt Spiegel mit 8 Meter Durchmesser, man, die schlagen das dreimal. Ja? Nur eben, das hat keine Atmosphäre zwischen sich und dem Stern. Einmal diese absorbierende Wellenlänge. Das Zweite, was ist, wenn du genau schaust, es verratet einen Germanentrick. Es ist was zum Beeindrucken von der Freundin. Und zwar, wenn du auf die Nacht die Sterne siehst, die erstmals rauskommen, dann siehst du, wenn es ein ganz eiskalter Wintermoment ist, siehst du, dass die ein bisschen stimmen, so flimmern dann, so ein bisschen zittern machen. Gell? Das ist ganz was Schönes. Das ist ein bisschen dieses Glitzern der Sterne halt dann. Genau. Das ist sehr romantisch. Aber uns Astronomen stört das wahnsinnig. Das nennt man die Szintillation. Das heißt, der Punkt ist der, ein Stern ist zwar groß, aber wenn er weit weg ist, ist er im Prinzip eine Punktlichtquelle. Und wenn das Licht zu uns kommen wird, wird es durch die atmosphärischen Verzerrungen hin und her geworfen, abgelenkt. Ja? Und das macht das Flimmern der Sterne. Das heißt, wenn ich nach oben schaue und Sterne flimmern sehe, dann ist es schlecht für die Bildqualität. Wiederum ein Grund. Entweder ich finde eine technische Lösung auf der Erde zu kompensieren oder ich gehe gleich im Weltraum raus. Im Weltraum sind die Bilder gestochen scharf. Sprich, wenn ich an Hollywood-Science-Fiction-Film sehe, wo in der Außenaufnahme vor der ISS beim Hintergrund die Sterne flimmern sehe, denkt man, hätte es doch an erstsemestrigen Astronomie-Studenten gefragt.
Oder mich, oder uns alle, die jetzt hier zuhören und jetzt danach das auch schon wissen.
Genau.
Das heißt, im Weltraum flimmern keine Sterne.
Im Weltraum flimmern keine Sterne.
Das kommt nur bei uns durch die Atmosphäre dazu.
Ganz genau, ja.
Kann ich sagen, je mehr der flimmert, desto weiter ist er weg?
Genau. Nein, das kann man nicht sagen. Es hängt davon ab, wie warm ist es, wie feucht ist es und so weiter. Also wenn ich eine Tropennacht im Dschungelsterne beobachten tue, wenn ich oben bin am Blätterdach, dann flimmern es mehr als in einer kalten minus 30 Grad Bergnacht in den österreichischen Alpen. Also okay. Je köder, umso besser. Also wenn der Astronom so richtig so, gerade bei den Freizeitastronomen, wenn du das Auge kurz davor ist, an der Linse vom Okular festzufrieren, das ist optimal.
Sehr genau. Schön, sehr schön. Mhm. Das heißt aber auch jetzt so, für die Weltraumteleskope, dass ich es verstehe, weil ich hätte ja fast ein bisschen diesen Gedanken gehabt, es macht Sinn, die irgendwie im Weltraum zu positionieren, um den Dingen, die man sehen und beobachten will, etwas näher zu sein. Na, wobei, völlig, das ist ja Pipifax, es geht nur darum, genau, die Atmosphäre zu umgehen.
Ganz genau, ganz genau.
Okay.
Und das haben wir schon öfters gemacht. Das heißt, je nachdem, also wie gesagt, jedes Teleskop hat seinen Himmel. Das gilt für die Größenordnung, also Supermarktteleskop versus Profiteleskop, aber gilt für die Wellenlänge genauso. Das heißt, je nachdem, für welche Wellenlänge das Teleskop optimiert ist, kann ich bevorzugt bestimmte Objektklassen anschauen. Zum Beispiel, wenn ich die Geburt von neuen Sonnensystemen mir anschauen möchte, dann ist Infrarot super. Wenn ich sehr hochenergetische Prozesse beobachten möchte, wie die Kollision von schwarzen Löchern, dann ist zum Beispiel Röntgen oder Gamma Teleskope, also die in diesen Röntgenbereich beobachten können, optimal. Das sind aber ganz verschiedene Bauformen. Das ist so, mit einem Auto kann ich fahren. Ich kann auch mit einem Moped fahren, ich kann mit einem Eselskarren fahren, ich kann mit einem Panzer fahren, ich kann mit einem Amphibienfahrzeug fahren. Und genauso gibt es verschiedene Teleskopklassen, die auch zum Hinschauen sind, aber grundsätzlich verschieden ausschauen. Ja, also ich könnte Teleskope sagen, wo du nicht einmal beim dritten Mal hinschauen erkennen würdest, dass es ein Teleskop ist. Ja?
Okay. Mhm. Ich überlege gerade, dass ich auch alles wirklich fasse, aber ich glaube, bis dahin kann ich dir folgen und ich hoffe auch alle, die uns zuhören.
Genau.
Und wie hoch oben sind denn die Teleskope im Weltraum, wenn es nur darum geht, die Atmosphäre zu umgehen? Sind die dann einfach...
Theoretisch würden sagen wir 100 Kilometer ausreichen, nur dann ist die Lebenszeit der Teleskope sehr stark eingeschränkt. Das heißt, die meisten Teleskope flogen und fliegen irgendwie so ISS-Niveau, also so 400 Kilometer in der Größenordnung, 500 Kilometer oder so. Vor allem diejenigen, die gebaut sind, um serviciert zu werden. Zum Beispiel das Hubble Space Teleskop hatte, das ist ein bisschen unschöne Geschichte jetzt da, das war Schaßaugert. Und zwar... Was passiert ist, ist das, man hat ein Teleskop gebaut, war eine sehr teure Sache und jeder gewusst, dass ein epochales, monumentales Pyramidenprojekt der Wissenschaft halt, schickt es hoch, ja, kriegt die ersten Bilder runter und denkt sich, auf, verflixt. Ich sage jetzt kein stärkeres Wort. Ja. Die waren unscharf. Und da ist man draufgekommen, dass der Hauptspiegel, der 2,4 Meter große Rasierspiegel, dass der auf der Außenseite um einen Bruchteil von einem Millimeter falsch geschliffen war. Not so fun fact, eine der Firmen, die im Bau beteiligt war, hat die NASA darauf hingewiesen, dass sie glauben, dass falsch geschliffen gewesen ist. Nur war diese Firma nicht für diesen Bauschritt vorgesehen, deswegen war das keine zertifizierte Aussage. Deswegen hat die NASA gesagt, glauben wir nicht. Ihr zählt's nicht, ja.
Wer bist du denn?
Eure Meinung
zählt gerade nicht.
Genau. Das heißt, es hat ein paar Leute gegeben, die wahrscheinlich kaltschweißig und mit kurz gekauten Fingernägeln den Start live vom Fernsehen verfolgt haben und gesagt haben, ma, hoffentlich explodiert es, also kommen wir drauf, dass das Ding nicht funktioniert. Was macht er, wenn er eine Schausauger ist? Die erste Reaktion war, die Reaktion der Regenbogenpresse, die von Geldverschwendern gesprochen hat halt. Und ich kann mich erinnern, da waren in der Washington Post geniale Cartoons, wo sie gezeigt haben, die ersten Bilder vom Hubble-Weltraum-Teleskop halt, wo man so wirklich so Saturn gesehen hat, mit total verworbten und verschwungenen Saturnringen, ja. Dann die, einmal nach unten zeigen, die amerikanischen Steuerzahler mit großen rechten Auge und so. Also das ist sehr, sehr böse gelaufen, muss man sagen. Und was macht man, wenn man Schausauger ist? Man geht zum Optiker und lässt sich Kontaktlinsen machen. Und genau das hat man hier gemacht. Das heißt, man hat diese Schärfe, unschärfe Sachen sehr, sehr genau vermessen und hat dann gegengerechnet, was für Art von Kontaktlinsen müsste ich denn bauen, um genau das zu korrigieren. Und dann hat man in kurzer Zeit eine neue Mission geschaffen. Der Jeffrey Hoffman ist geflogen, der war genau ein bisschen besser. Die haben das trainiert, dass die mit dem Shuttle rauffliegen zur Hauptkamera hinfliegen und dort wirklich so, wie, das schaut aus wie Kontaktlinsen, ein bisschen größer halt, und die in den Strahlengang reingesetzt haben an der richtigen Stelle, um es zu korrigieren, und seitdem liefert es gestochen scharfe Bilder. Sprich, das habe ich Space Telescope ist ein Kontaktlinsenträger.
Und das war günstiger und einfacher, wie einfach weil ja. so einen 2-Meter-Spiegel ja. nochmal zu schleifen, stelle ich genau. mir jetzt vor, wenn man es wenn schon mal die, gemacht hat, dann weiß man ja wie und so.
Du hättest die ganze Mission neu machen müssen auch, dann du okay. kannst den Hauptspiegel austauschen, genau. Das soweit einmal zu diesen erdnahen Teleskopen. Dann gibt es aber jetzt natürlich das Lästige, dass natürlich die Erde auch störend ist. Das heißt, für manche Sachen ist die Wärmestrahlung der Sonne, der Erde, ziemlich lästig. Das ist für das James-Webb-Teleskop wichtig, weil das ist genau im Infrarotbereich an das Hubble-Space-Teleskop anschließend. Sprich, da wird er möglichst weit weg und deswegen ist das James-Webb-Teleskop viele Kilometer weit weg von der Erde, um diese wärmestrahlende Erde nicht ins Visier zu bekommen. Und okay. genau, also die sind dann auf den Lagrange-Punkten draußen dann. Das ist etwas, wo man mit wenig Treibstoffaufwand seine Lage gut halten kann auch, genau.
Aber weiter als die vorhin angesprochenen 400 Kilometer, oder?
Weit, also wir, ich muss kurz schauen, was die aktuelle, das muss ich kurz schummeln. Das heißt, das ist eine Flughöhe von zwischen 250.000 und 832.000 Kilometer von der Erde entfernt, am Lagrange-Punkt 2, und kann damit auch die Infrarotstrahlung der Erde vermeiden. Nachteilig, das kann ich nicht mehr reparieren. Das heißt, da hat alles beim Entfalten des Teleskopes passen müssen, weil da ist kein Mechaniker, wenn ich anrufen kann und sage, ich möchte bei Amazon reklamieren.
Und da kannst du auch keine Kontaktlinse mehr nachträglich draufsetzen.
Das war es, ganz genau. Und das war, wenn man sich vorstellt, das waren goldbeschichtete Beryllium-Spiegel, die also in einer so in einer Rosette gefaltet waren, dass da wirklich alles auf den Submillimeter genau ausklappen tut. Das war technologisch echt eine Meisterleistung.
Wow. Hunderttausende Kilometer weit weg, um genau. die Wärmestrahlung der Erde einfach, weil die da sonst reinfuschen würde.
Genau, genau.
Eieiei. Du, für mich nur in ganz kurz, ich habe Angst, es physikalisch zu weit aufzutun, aber Infrarot, Gamma etc., das sind einfach alles Teile des Lichts?
Genau,
oder?
Genau. Das kennst du, wenn du zum Beispiel, du sitzt auf Nacht, Weihnachten vorm Kaminfeuer und hast so die glühenden Kohlen vor dir. Ja? Und die glosen so dunkelrot vor sich hin, ja? Und auch wenn die Kohle komplett nicht mehr leuchtet, ist trotzdem noch warm. Du spürst die Infrarotstrahlung. Okay? Und jetzt ist im Gegensatz dazu ein bisschen mit einem Blasbalg in das Feuer hineinblasen. Da siehst du einmal, das Dunkelrot wird zum Hellrot. Es blast nur mehr hinein. Da wird es ein bisschen, fast schon ein bisschen weißlich. Ja? Dann nimmst du eine Sauerstoffflasche und tust da noch Sauerstoff reinblasen. Dann wird es vom Bläulichen übergehend hin zu einem Zeitpunkt, wo du es gar nicht mehr gescheit siehst, weil es schon so hochfrequent strahlen tut, dass du Sonnenbrand kriegst vor der UV-Ausstrahlung und in sichtbar gar nicht mehr so viel sichtbar ist. Das heißt, die Wellenlänge ist auch ein Maß dafür, wie viel Energie diese Lichtteilchen, die Photonen haben. Das heißt, okay. ich tue praktisch aussuchen, in was für eine Wellenlänge. Das ist wie beim Radio. Beim Radio gibt es verschiedene Frequenzen. Radio hat eine Wellenlänge von im Meterbereich zum Beispiel, sind diese Radioantennen auch so ein Meter hoch, dann die Autoantennen früher gewesen sind, bevor man sie kompakter auf andere Antennentypen umgerüstet hat. Ja. Und du sagst dann praktisch, möchte ich jetzt zum Beispiel Galaxienkollisionen beobachten, dann möchte ich vielleicht in den Radiobereich reingehen oder das Herz der Milchstraße mir anschauen. Das heißt, generell gilt, je größer die Wellenlänge ist, umso größer ist auch das Teleskop, wenn ich es optisch mit Radio vergleichen tue. Also mal mit einem 1 Meter Radioteleskop sage ich, ist das Sirs, ja? Da reden wir über ein paar Dutzend Meter, da reden wir über 100 Meter, da reden wir über mehrere hundert Meter große Teleskope auch. Ja? Okay. Wobei ich dann nicht mehr ein Teleskop habe, das wäre ein bisschen schwierig, so riesen Schüssel auszurichten, sondern ich habe dann mehrere Teleskope, ein ganzes, nicht Fußballfeld, sondern einen ganzen Innsbrucker Stadtbezirk, ja, wo ein 10 Meter Teleskop nach dem anderen steht und die in Synchronisation messen können.
Auch damit, das habe ich im Film Contact gesehen.
Ganz genau. Damit simuliere ich praktisch ein Teleskop, was so breit ist, wie die weitesten Stationen auseinanderstehen. Und okay. das kann ich sogar nur cooler machen. Und zwar, ich muss ja nicht immer zum selben Zeitpunkt beobachten. Was ist, wenn ich ein großes Teleskop nehme, mit, sagen wir, 100 Meter Durchmesser, ja, du am 1. Jänner eine Messung machen von einem Objekt, mir ganz, ganz genau aufschreiben, wo ich gewesen bin, physikalisch gesprochen, und mache dieselbe Messung ein halbes Jahr später, am 1. Juli. Sprich, ein halbes Jahr dazwischen. Philipp, was ist jetzt anders von der Messung her?
Ja, so vieles, dass ich gar nicht weiß, wie ich anfange.
Okay, es ist wärmer, man muss jetzt nur mit dem Hawaii-Hemd da in die Arbeit gehen, natürlich. Genau, ne? Ich bin ein halbes Jahr weiter auf der Erdbahn geflogen. Ich bin jetzt an einer 300 Millionen Kilometer anderen Stelle.
Wie sich die Erde um die Sonne dreht,
ganz
an diesem
genau,
Punkt.
Ganz
ja,
genau.
Okay.
Das heißt, ich kann damit, ist ein bisschen Zukunftsmusik dazu, aber wenn ich zum Beispiel ein Teleskop stationieren würde an den überliegenden Stelle der Erdbahn, könnte ich, das nennt man Interferometrie, ja, könnte ich ein Teleskop simulieren mit 300 Millionen Kilometer Durchmesser.
Okay.
Jetzt reden wir, genau. Und diese Möglichkeit zur Interferometrie, die nutzt du bereits jetzt, wo Teleskope, die auf verschiedenen Kontinenten stehen, synchronisiert gemeinsam beobachten können.
Das heißt, du vortäuschen tust du es
genau,
ja nicht. Du wendest einen Trigger,
genau,
um
ein Teleskop mit dem Durchmesser
Teleskop
der
zu simulieren.
Erde. Mit 12.500 Kilometer Durchmesser.
Und das funktioniert?
Das funktioniert. Weil so haben wir zum Beispiel diese berühmten Bilder bekommen, wo wir wissen, wie das Zentrum unserer Milchstraße ausschaut. Wir konnten es, seit ein paar Jahren ist es schon wieder her, wieder. Er hat eine Astronomin es geschafft, diese Interferometriesignale so auszuwerten, dass wir die Akkretionsscheibe des Schwarzen Lochs im Zentrum unserer Milchstraße zum ersten Mal auflösen konnten. Sprich, im Detail sehen konnten.
Genau, da sind wir jetzt an dem Punkt angekommen, wo ich sage, ja, ich habe so weit verstanden, was du mir sagst. Es tatsächlich verstehen, tut mir schwer.
Die Technik ist ja nur dahinter.
Andere
genau.
Seite der Erde, ich simuliere das genau. So groß und je größer, desto besser kann ich sehen.
Genau.
Und im großen Kontext dann, da ist man aber jetzt, das schafft man noch nicht, oder? Von diesem Halbjahresschritt,
genau.
Dass man wirklich...
Nicht so, wie wir es haben möchten, noch nicht. Aber sagen wir so, ein Schritt weiter zum am Mond was installieren mit 384.000 Kilometer Basislinie, das ist natürlich schon cool natürlich. Ja? Weil Radioteleskope haben... ein wachsendes Problem, wie alle anderen Teleskope auch, und zwar der Verlust des Nachthimmels. Wenn wir mit dem Teleskop raufschauen, das häufigst ein weites Sichtfeld hat, dann haben wir fast in all unseren Aufnahmen irgendein blöd blinkertes Flugzeug drinnen, eine Starlink-Satelliten, was querschießt und so weiter. Und bei so vielen Satelliten oben ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass genau an dem Punkt, wo ich hinschauen möchte, gerade der Satellit durchfliegt und mich blendet. Das ist für die optische ein Problem. Genau.
Kurz überlegt, der Verlust des Nachthimmels.
Genau.
Los, aber
genau.
Okay,
also wir sehen, also das hat mehrere Dimensionen jetzt, da gibt es auch ein bisschen biologische Dimensionen auch dahinter, aber das Problem ist, der Himmel wird zunehmend dichter, das ist das eine. Das andere ist, dass bei Radioteleskopen, der Name sagt ja schon, ich im Radiobereich bin. Das heißt, wenn ich irgendwo Radiostationen in der Nähe habe, die blöderweise auf irgendwelchen Resonanzfrequenzen senden, die mein Teleskop auch empfangen kann, habe ich einen Störsender. Du versuchst irgendwo das Zirpen Grillen im Wald zu hören und neben dir läuft irgendein MP3-Pfeiler voller Lautstärke. Ja? Das heißt, das hat man schon sehr früh erkannt, vor ein paar Jahrzehnten auch, dass man gesagt hat, okay, Radioteleskope baut man an Orten hin, wo möglichst wenig Zivilisation ist, bei der aber weniger Radiostrahlung. Ja? Ich liebe Live-Radio, aber in dem Fall wäre es am falschen Ort halt. Ja?
gerade noch die Kurve
genau,
gekratzt.
Und es gibt für ein paar wenige Frequenzen, die besonders wichtig sind für die Astronomie, wie zum Beispiel 21 cm Wasserstofflinie, Frequenzschutz auch. Das heißt, es wird nie eine Live-Radio-Ausstrahlung geben auf der 21-Zentimeter-Linie von Wasserstoff, weil das ein geschützter Bereich ist. Nur, ein Reinstreuen von einer neuen Station, das kannst du ganz vermeiden. Das heißt, der ideale Ort für ein Radioteleskop, und das ist jetzt noch Science-Fiction, aber das wird ziemlich sicher kommen, ist die erdabgewandte Seite des Mondes. Weil da habe ich auch Krater, die vielleicht schon eine Schüsselform haben, und da würde ich gern Empfangsgeräte reinbringen.
Okay, und schütze mich damit vor allem, was so von der Erde daherkommt,
ganz genau.
Dass ich nicht mit dabei
haben will. Da muss ich Live-Radio jetzt streamen, online halt. Ne?
Da, ja, ich verstehe. Okay, da. Spannend. Ich bin an der Grenze heute, dass ich dir wirklich folgen kann, aber bis dahin, glaube ich, habe ich es gecheckt.
Und sonst bitte gerne in die Kommentare reinschreiben. Wir sind auch gern beantworten, wenn da irgendwelche Fragezeichen aufgetaucht sind für unsere wenn geschätzten Zuhörer. Bitte sehr gerne, kann ich noch ein paar Geheimnisse verraten auch.
Sehr schön. Zu den Teleskopen im Weltraum ganz zum Schluss jetzt nur vielleicht, dass ich es für mich nochmal abhaken kann, weil ich schaue ja immer sehr gern dann so quasi ein bisschen voraus in die Zukunft. Die nächsten Dinge, die man so plant etc. Wer einmal Teleskop auf der abgewandten Seite des Mondes.
Genau. Größere Konstellationen, wo ich dann auch so einen Informationsflug habe, wo ich dann mehrere Teleskope in der Umlaufbahn synchronisieren kann, zum Beispiel so wie das auf der Erde passiert mit den Radioteleskopen. Das kann man auch optisch machen. Damit könnten wir zum Beispiel auch Exoplaneten uns anschauen. Und das würde sich in eine lange Reihe von vielen, vielen Teleskopen einreihen, die bereits jetzt oder seit den 60er Jahren geflogen sind. Das erste Weltraumteleskop hat es bereits 1968 gegeben, ein Jahr vor der Mondlandung in Orbiting Astronomical Observatory. 3 Jahre später die Russen mit dem Orion 1 UV-Teleskop. Da habe ich übrigens, das ist in Armenien gebaut worden, habe ich im Museum jetzt einmal vor kurzem gesehen, das ingenieurstechnische Modell davon. Und seitdem sind sie immer mehr geworden. Also man kennt eben vielleicht Hubble, man kennt vielleicht James Webb halt, aber sein tun sehr viel mehr.
Dutzende, Hunderte, Tausende?
Also Tausende wäre ein bisschen übertrieben, weil die Dinge sind nicht ganz billig halt, aber ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Also es hat 10 Teilchendetektoren bis jetzt gegeben, 17 Teleskope im Gammastrahlenbereich, im Röntgen 43, im UV-Bereich 24, im visuellen 14, im Infraroten 14, im Mikrometerbereich 4. Insgesamt dürften wir bei Give or Take ungefähr 130 astronomische Teleskope liegen, die im Weltraum geflogen sind oder fliegen.
Naja, so klingt das, wenn du ein bisschen recherchierst. Deine Aufzählung. Ein bisschen recherchierst. Deswegen bist du Astrophysiker und ich beim Radio.
Wir ergänzen uns, Philipp.
Ich hätte es dann verkauft mit, ich habe tagelang sehr, sehr akribisch recherchiert. Aber ja, du recherchierst ein klein bisschen. Deshalb bin ich umso erfreuter, dich da immer wieder als Experten an meiner Seite zu haben. Ich habe vieles gelernt heute über die Teleskope, vor allem mit dieser Info, das muss ich noch sacken lassen, wie man das dann simuliert, je weiter Teleskope voneinander entfernt sind, quasi die als ein großes zu simulieren. Das lasse ich noch ein bisschen sitzen, diesen Gedanken. So ich habe dich bis dahin verstanden, ob es wirklich im Gehirn angekommen ist, das kann ich dir dann beim nächsten Mal sagen, ob ich es auch wirklich verstanden habe.
Philipp, schlaf einmal drüber.
Genau, da muss ich drüber schlafen. Gernot, das war sehr spannend heute zu den Teleskopen. Ich freue mich dann schon, wenn wir dann auf der abgewandten Seite des Mondes vielleicht mal irgendwann eines haben. Wäre schon geplant, dass wir beide noch miteinander reden, wenn es das gibt, hoffe ich.
Das wäre cool.
Schau mal. Wunderbar. So machen wir das. Vielen Dank für die Infos von heute und bis zu unserer nächsten Folge.
Dankeschön und on to Mars.
Live Radio Liftoff. Der Live Radio Podcast mit Astrophysiker Gernot Grümer.